Predigttext aus Epheser 5. Seht sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kaufet die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hatten ein Predigtgespräch darüber mit unserem Pfarrkonvent über diesen Text und dann sagte ein Kollege, der aus dem ganz frommen Siegerland stammt, ihm stößt das sofort irgendwie innerlich auf, weil das ihm so moralinsauer vorkommt, so ein moralischer Text, was man nicht soll. Und weil das in diesen Gemeinden, in denen er groß geworden ist, so sehr streng war. Da wusste man ganz genau, was christlich ist. Und das Skurrile daran war, in dem Ort, wo er groß wurde, da war es undenkbar, dass man, wenn man als Christ in der Gemeinde aktiv war, dann irgendwie sich öffentlich sehen ließ mit einer Bierflasche zum Beispiel. Das war irgendwie verpönt, also Alkoholkonsum. Während der Ort, wo seine Frau herstammte, da war das schon möglich. Das waren alles Bauern und die haben viel gearbeitet draußen und da wurde halt auch mal Bier getrunken, aber man durfte da nicht rauchen. Das war in dem Ort, wo er selber herstammt, aber möglich. Und also das war seine Prägung. Man weiß immer so ganz genau, was ein christlicher Lebensstil ist und dann urteilt man über die anderen. Und das ist bei ihm so wachgerufen worden, bei diesem Text. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und er sagte, naja, ich weiß schon, das steckt ja hier jetzt nicht drin in dem Text. Aber was wird eben draus gemacht? Und ich sagte, naja, aber ich habe mich unterhalten neulich mal mit einer Frau. Und die sagte, das ist ja eine sehr herzliche Fröhlichkeit hier in der Gemeinde, wenn man zusammensitzt. Das kennt sie so gar nicht. Sie kennt zwar viele Feten, aber da kann man sich oft nicht unterhalten, weil die Musik viel zu laut ist und ist auch alles sehr, sehr oberflächlich. Worauf er dann wieder sagte, ja, aber eine Oberflächlichkeit findet man auch in frommen Kreisen. Da werden dann Lieder gesungen, weil man das so macht. Angeblich ist das alles zur Gottes Ehre, aber die Herzen sind nicht dabei. Also es gibt Trug und Schein überall. Und wir können als Gemeinde Jesu nicht einfach so tun, als hätten wir von vornherein die Richtigkeit und das gute Leben für uns gepachtet, sondern wir müssen immer wieder darum ringen. Und deswegen sagt Paulus ja auch, seht sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Das ist schon gleich ein Einstieg in diesen Predigtext, über den ich gestolpert bin. Denn wer achtet denn, mal Hand aufs Herz, sorgfältig darauf, wie er lebt? Wir leben doch einfach, oder nicht? Man steht morgens auf und man erledigt seine Pflichten und da denkt man doch nicht drüber nach. Und jetzt sagt aber Paulus, achtet sorgfältig darauf, wie euer Lebenswandel ist. Und das heißt doch, wir tun gut daran, uns immer wieder mal die Frage zu stellen, warum lebe ich eigentlich so, wie ich lebe? Jeder lebt ja irgendwie und jeder lebt auch irgendwie ein bisschen anders als der Nachbar. Also vielleicht noch tiefer zu gehen, die Frage zu stellen, was treibt mich eigentlich an? Denn irgendetwas treibt uns immer an. Also im Berufsleben ist es klar, nicht? Da ist es die Pflicht, die halt zu erfüllen ist. Aber es gibt ja noch so viele andere Dinge, die unser Leben ausmachen. Was treibt mich denn da eigentlich an? Warum tue ich Dinge? Tue ich sie, weil sie von mir erwartet werden? Und was wird denn wirklich von mir erwartet? In dem Stadtteil, wo ich aufgewachsen bin, das war so Bochumer Süden, da wohnten lauter Leute, die eigene Häuschen hatten. Und da wurde erwartet, dass der Bürgersteig gefegt ist. Nicht einfach nur so, sondern übertroffen wurde das allerdings, kann das noch in Schwaben. Die Württemberger, da ist noch sauberer mit der Zahnbürste. Ja, da wird das erwartet, da muss man es tun. Und wenn auch noch so vieles dagegen spricht, ne? Man ist völlig abgekämpft, man hat eigentlich kaum Zeit für die Familie. Und wenn man sie hätte, dann nimmt man den Besen und macht vor dem Haus in Ordnung, damit nämlich der Nachbar nicht schlecht denkt oder redet. Und dann geht so viel Lebenszeit flöten. Es wäre vollkommen wurscht, wenn der Bürgersteig mal ein paar Wochen liederlich ist. Aber das geht bei manchen nicht. Jedenfalls finde ich, wenn man gegeneinander stellt, ein verschwendetes Leben, ich karikiere, ne? Ihr merkt ja, dass ich das karikiere, wenn wir unser Leben, weil das von uns erwartet wird, für die Bürgersteigpflege verschwenden und darüber keine Zeit mehr für unsere Kinder finden, die dann irgendwann groß geworden sind und potzblitz, da gehen sie aus dem Haus, dann war es eine verkehrte Wertung. Diese Dinge gehen aber ganz schnell. Warum lebe ich so, wie ich lebe? Warum tue ich Dinge? Weil es alle machen? Wäre ja auch ein Argument. Man lebt einfach so, wie alle leben. Man stellt gar nicht die Frage, ob es richtig ist. Denn wenn alle etwas machen und ich alleine die Frage stelle, ist das eigentlich richtig, wird es unbequem. Also mache ich es, weil es der einfachste Weg ist? Und wie viele Dinge tun wir einfach, weil es angenehm ist oder Spaß macht? Wir stellen selten die Frage, was ist denn das fernere Ergebnis davon? Oder tue ich Dinge einfach deswegen, weil ich so erzogen worden bin? Das ist vielleicht sogar das tief, tief in uns verankerte, die tiefste Spur, aus der wir kaum rauskommen. Was im Elternhaus so angelegt worden ist und in uns hineingetrichtert wurde, auch durch das Vorbild, was wir uns unbewusst abgeschaut haben, das ist eine sehr tiefe Spur, die zu verlassen wirklich schwierig ist. Meistens sind das, was ich jetzt vorgestellt habe, die unbewussten und unhinterfragten Beweggründe unseres Handelns. Aber Paulus ermahnt uns zu fragen, ist denn das eigentlich richtig? Oder ist das denn eigentlich sinnvoll, ein solches Leben zu führen? Und entspricht das eigentlich der Berufung, mit der wir von Gott berufen sind? Und hier wird es nämlich schwierig mit der Volkskirche. Ihr wisst das ja, dass ich da immer gerne drauf eingehe. Wir sind keine Volkskirche mehr, schon seit langer Zeit nicht mehr. Nicht? Aber das wirkt immer noch so nach. Und Volkskirche heißt ja, alle sind irgendwie christlich, was von Anfang an eine Lüge ist, weil niemals ist ein ganzes Volk christlich. Das war nie so. Aber man hat es halt so geregelt. Der Fürst hat das bestimmt. Man ist evangelisch im Fürstentum. Da wurden alle Kinder getauft. Die einzigen, die da eine Chance hatten, nicht getauft zu werden, waren Juden. Die mussten das nicht. Alle anderen wurden getauft und dann waren sie Christen. Und was Jesus getan hat, nämlich vom Reich Gottes zu predigen und die Leute herauszurufen aus ihrer Umwelt, eine wirkliche Gegenbewegung zu dem, was gesellschaftlich normal gilt, das hatten wir nicht in der Volkskirche. Aber bei Paulus hatten wir das. Die Leute, die zu Paulus Zeiten sich taufen ließen, haben sich entschieden für einen Lebensstil und für ein Glaubensbekenntnis, was sie außerhalb der sie umgebenden Gesellschaft gestellt hat. Zu sagen, es gibt nur einen einzigen Gott, der zu verehren ist, und der Kaiser ist es schon mal gar nicht. Da haben sie nicht gemacht, was alle machten. Und zu sagen, jeder Mann suche seine eigene Frau in Ehrerbietung zu gewinnen. Es wird ja manchmal gesagt, die Bibel sei frauenfeindlich. Das können nur Spinner sagen, die sich weder geschichtlich noch auskennen noch in der Bibel. Das war eine Ungeheuerlichkeit, wenn Paulus sagt, jeder Mann soll seine eigene Frau zu gewinnen suchen. In Ehrerbietung und Heiligkeit. Und sie dann nicht betrügen. Für einen römischen Bürger völliger Wahnsinn. Also, dass Frauen treu zu sein hatten, das war klar, das erwartete man, aber Männer. Und dann traten sie raus aus dieser umgebenden Gesellschaft, nicht? Und dann dieses ja im Text einzige genannte, sauft euch nicht voll Wein. Ein naheliegendes Verhalten, wenn böse Zeit ist. Das ist ein interessanter Zusammenhang in dem Text, ne? Dass Paulus sagt, kaufet die Zeit aus, also nutzet sie aus, so gut es geht, denn es ist böse Zeit. Wann ist eigentlich böse Zeit? Will ich gleich nochmal drauf eingehen. Aber Jedenfalls stellt er einen Zusammenhang her und sagt, sauft euch nicht voll Wein. Warum? Weil es ja erkennbar ist, dass gerade dann, wenn die Zeiten schlecht sind und die Leute von Hoffnungslosigkeit und Orientierungslosigkeit umhergetrieben werden, der Hang besonders groß ist, zu flüchten und sich einfach zu berauschen. Und Möglichkeiten gab es dafür genug. Und auch hier wieder sollen die christliche Gemeinde, weil sie zu Christus gehören, einen anderen Weg beschreiten und fragen, was ist denn sinnvoll? Was ist denn Gottes Wille? Und vor allen Dingen, was entspricht unserer Berufung? Und dazu möchte ich noch etwas sagen. Dass wir als Christen berufen sind, und zwar nicht von irgendwem, sondern von Gott selbst, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und er ruft uns durch die Taufe heraus und nicht zu irgendetwas, dass wir ein zufälliges Leben führen, sondern ein sehr bewusstes, als seine Kinder. Das heißt, dass wir mit unserem Leben widerspiegeln das Wesen Gottes selbst und darstellen, was er in dieser Schöpfung, die so unglaublich angeschlagen ist, in dieser Menschheit, die so weit abgedriftet ist, dass wir das darstellen, was Gottes Plan und Ziel war mit dieser Schöpfung. In der Ehe, in der Familie, im Umgang mit dem eigenen Leib, mit den Möglichkeiten, die uns gegeben sind. Das ist unsere Berufung. Wir sind nicht Christen, damit wir zufällig, weil wir getauft sind und in einem Kirchenregister stehen, dann ab und zu mal vielleicht an irgendwelchen Feiertagen sagen, jetzt gehe ich auch mal zur Kirche. Sondern wir sind deswegen getauft, damit wir mit Gottes Geist erfüllt ein Leben führen, was dem entspricht, wozu wir gehören, nämlich zu Gott selbst. Und das ist ein steiler Auftrag, das ist schwierig, das ist nicht einfach, das passiert auch nicht von alleine. Wenn jemand ein Instrument lernen will, passiert das nicht von alleine. Viele junge Leute denken das, da haben sie Lust und sagen, ach, ich möchte Klavier lernen. Und dann klimpern sie so ein bisschen rum und dann wird das aber nichts. Das kann nichts werden, da muss man dranbleiben. Da muss man dran arbeiten, das passiert nicht zufällig. Nichts im Leben geschieht einfach zufällig. Und wenn wir so leben wollen, wie es unserer Berufung entspricht in Jesus Christus, passiert das nicht zufällig. Und deswegen sagt Paulus, achtet darauf sorgsam, wie ihr euer Leben führt und hinterfragt euch und vergleicht das mit dem, was Gott offenbart hat in seinem Wort. Und jetzt sagt Paulus hier in dem Predigtext, dass böse Zeit ist. Man kann sich fragen, was heißt denn das eigentlich? Wann ist denn böse Zeit? Ist heute böse Zeit? Ach, jetzt nicken schon einige, ich wusste es. Na klar. Ist doch klar, böse Zeit. Wir hatten jetzt gerade Pandemie, jetzt haben wir Krieg in Europa. Ist doch böse Zeit. Man kann fragen, wann war denn eigentlich mal nicht böse Zeit? So eine kurze Spanne nach der Wende mal bis jetzt? Oder haben wir drüber gesprochen, wann ist eigentlich böse Zeit? War bei Paulus böse Zeit, weil die Christenverfolgungen schon im Anmarsch waren, schon erkennbar? Ich habe mal gelesen, vergleichsweise in dem Matthäusevangelium bei den Himmelreichsgleichnissen, ihr kennt das alle, das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Da wird der Same ausgestreut, ne, auf dem Ackerfeld, und dann wächst aber auch Unkraut und Dornen und Disteln und die ersticken die Saat, oder es ist harter Boden, dass die Wurzeln nicht eindringen können, ne? Das erzählt Jesus. Und es ist ein Himmelreichsgleichnis. Er sagt, der Same steht für das Wort Gottes. Und dann sagt er, dass dieser Same erdrückt wird von den Dornen, das ist das Bild, ne? Dornen und Disteln und alles Unkraut erdrückt die gute Saat. Und Jesus sagt, und das ist das Wort, das ausgestreut wird bei vielen Menschen. Und die Sorgen des Lebens und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort. Also wenn die Menschen voller Sorgen sind, weil sie nicht wissen, wie sie den nächsten Tag bestreiten sollen, dann ist böse Zeit, nicht? Aber Jesus sagt, der betrügerische Reichtum hat dieselbe fatale Wirkung, kann sie haben. Das heißt, wenn ein Volk in großem Wohlstand lebt und Sicherheit und alle nur noch um sich kreisen, in hemmungslosem Egoismus, nach der einen Urlaubsreise schon die nächste planen, dann ist da betrügerischer Reichtum, der genauso das lebendige Wort Gottes erstickt und tötet. Und deswegen ist das auch böse Zeit. Ist eigentlich immer böse Zeit. Warum ist eigentlich immer böse Zeit? Weil diese Welt abgewichen ist von Gott. Und weil Gott diesen Fluch über dieser Welt, die ihn nicht haben will, ausgesprochen hat. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Und das wollen wir natürlich nicht hören. Da sagen wir, nein, so einen Gott wollen wir nicht glauben. Also einen Gott, der irgendwie richtet, den wollen wir nicht. Wir wollen einen Gott, der lieb ist. Ja, kann man so sagen. Aber wir werden da an der Wirklichkeit, die da ist, nichts ändern. Wir begegnen ja auf Schritt und Tritt dem Wort, was Gott geredet hat. Verflucht ist der Acker um deinen Willen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren. Und wir begegnen auch auf Schritt und Tritt der Wahrheit der biblischen Aussage, dass das menschliche Herz böse ist von Jugend an. Bis in die tiefsten Tiefen hinein. Die Kommandozentrale unseres Denkens ist korrumpiert. Und zwar durch Eigenliebe, durch Eigensucht, durch Egoismus, durch Neid, durch all diese Dinge, die sich im Herzen jedes Menschen finden. Und der Humanismus tut so, als sei das alles nur von außen in uns hereingekommen und wir seien in Wirklichkeit gut. Na, das ist natürlich klar. Jeder möchte lieber mit dem Selbstbild leben, dass er selbst gut ist und das Böse immer von den anderen kommt. Das ist auch im Kinderzimmer schon so. Wenn da Streit ist unter den Kindern, dann habe ich noch nicht erlebt bei meinen eigenen Kindern, sein Kind sagt, ich war böse. Ich habe Streit angefangen. Das waren immer die anderen. Das ist auch jetzt so. Wir wissen das ganz genau, wo das Böse ist und wo nicht. Ich möchte das gar nicht politisch weiter ausführen. Und da haben wir einzustimmen, dass wir auf der Seite der Guten sind und die Seite der Bösen kennen wir auch. Das ist ganz einfach. So einfach ist die Welt im Humanismus. Nur, dass das nicht aufgehen kann, da kommt man sehr schnell dahinter, wenn man nur 3-4 Sätze mal tiefer denkt, wozu uns die Bibel ja ständig auffordert, dass wir mal tiefer nachdenken und uns mal hinterfragen, wie ist es denn eigentlich wirklich? Ist das Böse immer woanders? Nein, es ist in uns selbst. Und die ganze Welt ist davon durchtränkt und deswegen ist es so, wie es ist, böse Zeit. Deswegen ist böse Zeit. Weil da böse Menschen sind, wir gehören dazu. Immer böse Zeit. Es ist die Zeit dieser Welt, die zu Ende gehen wird. Paulus spricht da in so einer Begrifflichkeit von Äonen, also Zeitaltern. Und er sagt, das ist das Zeitalter. Das wird vergehen. Und es wird Gottes Zeitalter kommen. Es ist eine neue Welt. Und ich finde, dass dieser Glaube, den ich hier vertrete, der ist überhaupt nicht primitiv. Wie immer so getan wird, das wäre lächerlich und Kinderglaube und so vieles spricht dagegen. Dann sagt man, beim Grill habe ich erlebt, ne, in Sömnitz war Gemeindefest und dann beim Grillen wird der Pfarrer gefragt, ja und erzähl mal. Und dann kommen die Stereotypen, nicht? Wenn es Gott gäbe, dann könnte es dies nicht geben und dann dürfte das nicht sein. Und dann wird das Leid genommen, was alles gegen unseren Glauben sprechen soll angeblich. Die Leute haben noch nie die Bibel aufgemacht. Hätten sie einmal aufgemacht und gelesen, dann hätten sie gemerkt, dass all das überhaupt gar nicht gegen unseren Glauben sprechen kann, weil davon geschrieben ist, weil es von Anfang an dazugehört. Und Gott sagt, du bist von Erde genommen und du wirst zur Erde werden. Und damit ist alles gesagt. Braucht keiner mir erzählen, wenn da irgendwo ein Krankheitsfall ist, ja, das spricht doch jetzt gegen den Glauben an Gott. Nee, spricht es nicht. Sondern es bestätigt das, was die Bibel von Anfang an sagt, dass nämlich alle Menschen sterblich sind. Und dass es eben nicht so aufgeht, wie wir uns das ausdenken und sagen, ja, jetzt haben wir einen guten Menschen ausgemacht und dieser gute Mensch muss jetzt auf einmal mehr leiden als andere Menschen, von denen wir sagen, die sind halt böse. Und dann haben wir unsere Gleichung und sagen, jetzt spricht das gegen Gott. Das ist, ja, so denken sich das Menschen aus. Aber die Wirklichkeit wird eine andere sein, wie wir im Propheten Jesaja gehört haben, sondern Gott wird jeden einzelnen Menschen gerecht beurteilen. Und wenn dieser Tag kommt, dann werden wir alle noch staunen, wie die Dinge sind. Und deswegen sagt Paulus, es ist böse Zeit, nutzet sie aus. Nutzt die Zeit aus. Man kann sie nämlich auch vertrödeln. Mit sinnlosen Dingen. Und wenn einer zum Beispiel rumgammelt und vorm Diska sitzt und einfach Bier trinkt, dann weiß das Bürgertum, dass da Zeit vertrödelt wird. Aber wenn im Wohngebiet daneben der gute Bürger seine Familie völlig vernachlässigt, aber dreimal die Woche den Bürgersteig kehrt, sagt keiner, das ist ja total vertrödelte Zeit. Ich will nur mal das so plakativ, das ist ja alles plakativ. Ich kann ja in einer Viertelstunde oder 20 Minuten Predigt nicht das jetzt alles, das müsst ihr selber darüber nachdenken, nicht? Das könnt ihr auch. Es geht darum, dass Paulus sagt, überlegt sorgfältig, wie ihr euer Leben führt und nutzt die Zeit aus, weil es nämlich böse Zeit ist. Und welche Alternativen gibt es denn in böser Zeit? Und da macht er sie auf, die Alternativen. Man kann in die Betäubung hineinfliehen und sagen, ich gehe einfach zum Stammtisch. So oft ich kann und es mir leisten kann, gehe ich zum Stammtisch und da werden so ein bisschen Reden gehalten, bis man irgendwie berauscht ist und dann hat man ein gutes Gefühl, geht ins Bett. Dann hat man, so, das wäre jetzt Flucht. Ich nenne das mal, alles was Paulus damit sagt, ist Flucht. Flucht aus der harten Realität dieses Lebens, die manchmal schwer zu ertragen ist. Flüchten in irgendeine Scheinwelt, da gibt es 1000 Möglichkeiten. Heute haben wir noch Computerspiele und alle Möglichkeiten gibt es da, wo man das tun kann. Und Paulus sagt, lasst euch aber lieber vom Geist erfüllen, vom Heiligen Geist. Ja, das ist natürlich nicht ganz falsch, was mein Kollege sagt. Er sagt, das klingt so immer moralisch und so. Jetzt sollen wir immer irgendwie so ein anständiges Leben führen und uns. Ja, das ist nicht so ganz falsch, ist das nicht. Ne? Paulus sagt, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen und überlegt, was gut und sinnvoll ist und wozu ihr von Gott berufen seid. Da lässt man sich nicht einfach so hintreiben. Gründet euch in der Hoffnung eures Glaubens und gestaltet euer Leben danach. Ihr seid Menschen, die Hoffnung haben. Und wenn ihr als Menschen, die Hoffnung haben in dieser Welt, die oftmals so hoffnungslos ist, da Zeichen setzt, dann habt ihr die Zeit gut ausgenutzt mit Dingen, die sinnvoll sind, die sich lohnen, die Gott entsprechen. Das heißt, Paulus will, dass wir ein aktives Glaubensleben führen. Kein zufälliges, sondern ein aktives, wo man sich überlegt, was kann ich sinnvoll tun mit meinen Gaben, die Gott mir gegeben hat, mit meiner Zeit? Wie kann ich der Gemeinde dienen? Wie kann ich dazu helfen, dass andere Menschen, die vielleicht gerade durch eine Glaubenskrise gehen, gestärkt werden? Wie kann ich das tun? Und das passiert nicht zufällig. Da muss man sich bewusst für entscheiden und Zeit investieren. Und wenn man dann liest, was Paulus hier dann empfiehlt, ermuntert einander. Ich habe oft daran gelitten, dass genau das in der Kirche nicht anzutreffen ist. Dass man da ermuntert wird, dass es Spaß macht, heißt das doch vielleicht auch, oder? Deswegen habe ich immer danach gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass das auch Spaß macht in der Gemeinde, mit den Kindern oder Jugendlichen, aber auch den Erwachsenen. Wir haben gestern gesagt, ach, wir werden morgen wieder mal einen Kaffee kochen nach dem Gottesdienst. Ist doch schön, wenn man sich noch unterhalten kann. Und vor allen Dingen, wenn jemand wirklich Sorgen hat und sagt, hier sind Angehörige, die krank liegen, oder ich habe eine Umschuldung eines Kredites vor, ich weiß gar nicht, wie das werden soll. Oder, was wird mit meinem Arbeitgeber? Werde ich auch bald auf der Straße stehen? Das sind doch die Dinge, die uns beschäftigen. Oder wird mir noch mehr aufgeladen? Dann ist das gut, in der Gemeinde das zu sagen. Sagen wir, mein Herz ist eigentlich beschwert, bedrückt. Und ich muss das loswerden, ich muss das mal auskotzen können. Und dann sind andere da, die sagen, wir werden dafür beten und es Gott anbefehlen. Denn es ist der allmächtige Gott, unser Vater im Himmel. Da kommt so viel Frieden, wenn man das tun kann. Das muss die Gemeinde doch bringen. Ermuntert einander mit Psalmen, mit Lobgesang, mit geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn. Merkt ihr, wie diese Begrifflichkeiten nicht etwas Düsteres beschreiben? Singen normalerweise ist schön. Und spielt dem Herrn in euren Herzen. Und sagt ihm Dank alle Zeit und für alles. Dass wir das untereinander versuchen zu gestalten, das sehe ich als einen sehr wichtigen Auftrag an. Und gerade in bösen Zeiten, wo alle jammern und nur uns sich gegenseitig erzählen, wie schlimm alles werden wird. Hoffnung ist darin nicht. Man kann 100.000 Mal kritisieren, was alles gemacht wird in der Regierung, da weiß man es immer besser, aber davon geht kein einziger wertvoller, positiver Impuls aus. Und die Gemeinde Jesu, wir sind dazu berufen, dass wir uns so miteinander verhalten, dass wir diese Dinge alle sehen und benennen, ja, es ist böse Zeit. Man kann das auch mal sagen und kritisieren und sich auch mal politisch da austauschen. Aber am Ende muss doch stehen, dass man sagt, wie wollen wir denn jetzt weitergehen? Wollen wir uns jetzt das Lied singen, den Abgesang? Oder wollen wir fragen, wie können wir in diesen bösen Tagen eigentlich Menschen wirkungsvoll helfen? Wie können wir sie mitnehmen? Wie können wir sie erbauen? Wie können wir ihnen Mut geben, dass sie weitergehen? Wie können wir Gottes Hoffnung über dieser Welt, die ganz sicher vergehen wird irgendwann, wie können wir die zur Sprache bringen? Das ist doch unser Auftrag. Und lasst uns den ausführen in der Kraft des Heiligen Geistes und im Namen Jesu. Dazu helfe uns Gott. Amen. So, was habe ich denn jetzt hier? Muss ich mal eben schauen. Ja, genau. Ich möchte 2 Lieder jetzt singen. Und zwar eins ist ein Bekräftigungslied unseres Bekenntnisses. Gott liebt diese Welt. Und das andere richtet uns nochmal aus, suche zuerst Gottes Reich und vielleicht kriegen wir das auch sogar mehrstimmig hin. Ich sage da noch was dann dazu, wenn wir das zweite singen. Also 409, 182 jetzt.